Einen schönen guten Morgen euch allen. Wir freuen uns, dass wir hier sein können. Wir sind Ende Januar aus Mali zurückgekehrt. Man kann sagen, in Mali gibt es eigentlich immer nur schönes Wetter. Zumindest kein Nebel, aber dafür haben wir sehr viel Staub. Und da wünscht man sich manchmal, dass man auch so einen Berg hochklettern kann, um dem Staub und der Staubglocke etwas entrinnen zu können. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, schönes Wetter, schlechtes Wetter. Das erinnert uns an die Realität unseres Lebens, an Stationen, wo es uns gut geht, wo man einfach die Tage genießen kann, unbeschwert sein kann, schlechte Phasen in unserem Leben, wo man sich Gedanken macht, wo man Angst hat um die Zukunft, wo Sorgen das Herz belasten. Und das ist die Realität. Und wir können froh und dankbar darüber sein, dass die Bibel kein Buch ist, was nur davon berichtet, von Menschen, denen, die so in den Höhenlagen ihres Lebens unterwegs waren, die im Sonnenschein Ski gefahren sind, ja, oder die nicht im Staub und im Dreck dieser Welt gelebt haben, unterwegs waren. Die Bibel ist ein realistisches Buch und deshalb ist sie so glaubwürdig. Und deshalb ist die Bibel auch eine Lebenshilfe für uns. Wir als Missionare, wir erleben eigentlich nicht regelmäßig, aber dann, wenn man so die erste Zeit in einer fremden Kultur unterwegs ist, von Deutschland weggeht, in eine fremde Kultur, in ein fremdes Land geht, den sogenannten Kulturschock. Den erlebt jeder unterschiedlich. Der kann unterschiedlich lange dauern, unterschiedlich intensiv sein. Wir ringen, bevor wir losgehen, um unsere Berufung. Wir fragen Gott: Wer bist du in meinem Leben? Was hast du mit meinem Leben vor? Wie kann ich die besten Jahre meines Lebens für dich investieren? Und das ist ein Prozess, den wir durchmachen, der aber nicht ohne Ringen, ohne Kampf und ohne Gebet über die Bühne geht. Wir ringen um klare Wegführungen in unserem Leben. In welches Land sollen wir gehen? Wo sollen wir was tun? Und dann ist die Entscheidung gefallen und wir sitzen im Flugzeug und landen dann irgendwo im Land unserer Bestimmung, im Land unserer Berufung, da, wo wir uns vielleicht Jahre dafür vorbereitet haben. Und dann begegnet man eben der fremden Realität. Man kommt an, man ist zunächst voller Motivation, man möchte die fremde Sprache lernen. Das ist ein Muss, um eine fremde Kultur zu verstehen, um sich integrieren zu können in das Land. Man begegnet den Menschen, erste Begegnungen, Land und Leute lernt man kennen, man macht die ersten Gehversuche und irgendwann taucht man immer stärker in dieses Neue, in dieses Fremde ein und irgendwann merkt man, trotz der hohen Motivation, holt einen die Realität doch sehr schnell ein. Und da begegnet man den harten Wirklichkeiten der Fremde. Der erste Frust, man wird das erste Mal krank. Man hat mit Krankheiten zu tun, die man in Deutschland nie gekannt hat, vielleicht nur vom Hörensagen, von irgendeinem Lexikon-Eintrag. Hat man sich mal mit Hepatitis oder Malaria beschäftigt, aber dann, wenn man das erste Mal Malaria bekommt, dann ist das was ganz anderes. Wie immer, ja, wenn man die Dinge mal erlebt, so richtig am Körper erfährt. Und wenn man so merkt, man ist hier und da in kulturelle Fettnäpfchen getreten, es kommt zu Missverständnissen. Und dann kommt dann irgendwie so die Sehnsucht nach der guten alten Zeit auf, nach den guten Zeiten, wo die Automatismen gegriffen haben in der Heimat, in der Kultur, wo ich herkomme, die mich geprägt hat, wo ich nicht groß überlegen musste, wie kommt was an, wie tue ich was und warum, wo man einfach so auf einen großen Konsens an Verständnis bauen konnte. All das bricht irgendwie weg, wenn man in der Fremde unterwegs ist. Das ist die harte Realität. Und dann kommt es zu einer richtigen Beule, die auch sich auf die Motivation auswirken kann, die sich darauf auswirken kann, dass ich mich frage, wer bin ich denn überhaupt hier in diesem Land, in der Fremde? Ich bin nicht mehr der ich war. Ich muss mich irgendwie neu erfinden in der Begegnung mit dem Fremden. Und dann kommt die Frage: Gehe ich ins nächste Reisebüro, hole mir ein Ticket und hau wieder ab und fahre zurück. Die Berufung zu leugnen, das ist kein Ding, zumindest nicht für einen Missionar. der steckt da nicht so leicht auf. Er versucht also irgendwie einen Weg zu finden, sich mit den neuen Realitäten zu arrangieren. Und er findet hoffentlich einen positiven, einen konstruktiven Zugang zu dieser neuen Realität. Und er hangelt sich dann so wieder hoch. Ja, er versucht eine positive, realistische Einstellung zu gewinnen zu den neuen Lebensrealitäten. Und er erlebt in all dieser Phase, in diesem Up and Down, erlebt er gute Zeiten und schlechte Zeiten. Und das, was wir als Missionare erleben, wenn wir in der Fremde unterwegs sind, wenn wir das Alte verlassen und uns auf Neues einlassen, das ist eigentlich ein gutes Spiegelbild auch für unser Leben als Christ, egal in welcher Kultur und Gesellschaft wir unterwegs sind. Wenn du persönlich zurückschaust auf die letzten Monate, die du in deinem Leben unterwegs warst, die du als Christ mit Jesus Christus unterwegs warst, hast du vielleicht die gleiche Kurve entdeckt, ohne deine Kultur verlassen zu haben. Aber du hast gute Zeiten, du hast schlechte Zeiten erlebt. Du hast Hochs und Tiefs in deinem Leben erlebt. Ermutigende Erfahrungen, Erfahrungen, die dich runtergerissen haben. Erfahrungen, wo es richtig gut lief, wo es in der Ehe gut läuft, alles von Harmonie geprägt ist, in der Familie. Du hast Phasen erlebt, wo es keinen Krach in der Gemeinde gab, wo man harmonisch unterwegs ist. Aber vielleicht hast du auch dunkle, negative Erfahrungen gemacht, geprägt von Enttäuschungen, von einem Aufschrecken über dich selbst, dass du zu sowas fähig bist, Sünde in deinem Leben entdeckt hast, wo das Licht des Evangeliums dich getroffen hat und du merkst, das bist du auch. Auch das gehört zu deiner Realität. Vielleicht bist du enttäuscht von deinen Kindern, dass sie nicht den Vorstellungen entsprechen, die du dir so gemacht hast für sie, für ihren Lebensweg als Eltern. Du bist vielleicht enttäuscht von den Geschwistern in deiner Gemeinde, die sich vielleicht bei den verschiedensten Aktivitäten nicht so ins Zeug gelegt haben wie du selber, die nicht so mitgezogen haben. Mal oben, mal unten sein, so ist unser Leben, auch unser christliches Leben. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, mit mir gemeinsam eine Person aus dem Neuen Testament etwas näher in Augenschein zu nehmen, die wir eigentlich alle so vom Namen her gut kennen. Einer, der im Vordergrund stand in den Berichten der Evangelien, Petrus, der Jünger Petrus. Auch er hat gute Zeiten erlebt, er hat schlechte Zeiten erlebt und in regelmäßigen Abständen haben sich Ups and Downs in seinem Leben eingestellt. Wir schauen uns mal die Kurve des Petrus an, seine Schockkurve, die guten und die schlechten Zeiten im Leben des Petrus. Begonnen hat es bei Petrus, dass er, als er Jesus begegnet ist, dass er von Jesus Christus selber in die Nachfolge gerufen worden ist. Das war ein einschneidendes Erlebnis in seinem Leben. Er ist herausgerissen worden aus seinem normalen Alltag als Fischer, aus seinem beruflichen Leben. Und er ist Jesus begegnet. Und dann begann was Neues. Und für ihn war die Frage, lasse ich mich auf dieses Neue ein oder nicht? Petrus war, wie viele seiner Kollegen und späteren Jünger, bisher seinen alltäglichen Geschäften nachgegangen. Er war Fischer von Beruf. Mit diesem Beruf hat er seinen Lebensunterhalt verdient. Andere aus dem Jüngerkreis hatten einen anderen Job, mehr oder weniger anerkannt in der Gesellschaft. Da gab es Leute, die saßen an Zollstationen. Die knöpften den Leuten das Geld ab, wenn sie in eine Stadt hinein wollten und ein Tor passieren mussten. Und manchmal mehr, als es üblich war. Und deswegen, weil sie auch mit den Römern, der Kolonialmacht der damaligen Zeit, zusammengearbeitet haben, hatten sie keinen guten Ruf. Und man fragt sich dann immer, warum hat Jesus ausgerechnet aus diesem beruflichen Umfeld Leute als Jünger berufen? Konnte er sich nicht so ein paar Leute aussuchen, die ein besseres soziales Standing hatten, die mehr anerkannt waren? Aber das ist das Problem von Jesus gewesen. Ich glaube, er hat es mit Absicht gemacht, dass er Leute aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten und Kreisen in seinen Jüngerkreis hineinberufen hat, weil es auch ein Abbild von Gemeinde ist, weil es ein Abbild davon ist, zu was Jesus fähig ist, weil dieser Jüngerkreis zeigt, dass nicht unsere Voraussetzungen, die wir als Menschen schaffen in unserem sozialen Umfeld, Voraussetzungen dafür sind, dass wir geeignet sind, um Jünger Jesu zu sein. Er macht uns zu Leuten, die geeignet werden. Und aus einem Petrus, aus einem Fischer, wird ein Nachfolger Jesu eine verantwortliche Persönlichkeit in der jungen Gemeinde. Zu diesem Jüngerkreis gehörten auch, ich könnte sagen Terroristen, ich könnte sagen nationale Widerständler, Leute, die einer militanten nationalen Widerstandsbewegung angehörten, wie der Judas Ischariot. Der trug wahrscheinlich ständig irgendwie so ein langes Messer unter seinem langen Gewand, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte er einschlägige Erfahrungen in diesem Bereich gemacht. Und man muss sich das vorstellen, ja. Einer, der mit den Römern zusammenarbeitet und Geld eintreibt, ein Zöllner. Auf der anderen Seite, im gleichen Jüngerkreis, ein Judas Ischariot, der genau das Gegenteil erreichen möchte, der im Grunde genommen möchte, dass die Römer das Land verlassen. Petrus war Fischer, etwas unbedarfter, Beruf, anerkannt, vielleicht zu der unteren Schicht gehörend, aber ein redlicher Arbeiter, der täglich mit seinen Kollegen ins Schiff einstieg und versuchte, einen guten Fang zu machen, der sein Zeug flickte, der sein Boot reparierte, der einer redlichen Arbeit nachging, der die Fische nach Hause schleppte und die Damen des Hauses haben das dann vorbereitet und auf den Märkten verkauft. So verdiente er seinen Lebensunterhalt. Normaler Alltag, Routine, nichts Aufregendes mehr, höchstens vielleicht die Enttäuschung darüber, dass ab und zu mal weniger Fische gefangen worden sind als erwartet. Und dann begegnet dieser Petrus Jesus. In Lukas 5 lesen wir davon, die Fischer waren nach einem langen Fang in der Nacht ausgestiegen aus ihren Booten, enttäuscht, weil sie nichts gefangen hatten. Sie waren dabei, am Strand ihre Netze zu flicken, ihr Boot zu reparieren und mit der Enttäuschung klarzukommen, wir haben die ganze Nacht geschuftet, wir haben aber nichts gefangen. Niedergeschlagen, Netze flicken, übermüdet sein, down, schlechte Zeiten, eine Nacht umsonst gearbeitet, schlechtes Gefühl, schlechtes Wetter in der Seele, irgendwo im Nebel gefangen. Und dann taucht da am Strand der Wanderprediger auf, ein Fremder. Und er ist nicht alleine. Er ist unterwegs mit einer ganzen Masse im Schlepptau, und die sich das mit Begeisterung anhören, was dieser Jesus von Nazareth, dieser Wanderprediger, zu sagen hat. Das sah nach Abwechslung aus. Noch mehr. Es war, was Petrus noch nicht wusste in diesem Moment, der Beginn einer Lebenswende für den Fischer Petrus. Ein Mann aus dem nahegelegenen Nazareth kreuzt das Leben des Fischer Petrus. Er kommt auf ihn zu, er spricht ihn an, Jesus will etwas von ihm. In Lukas 5, Vers 3 lesen wir, da stieg er in eines der Boote, das Simon, das war der Zweitname von Petrus, das Simon Petrus gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Jesus benutzt das Alltagsinstrument des Petrus, vielleicht ohne zu fragen. Er bittet ihn, aber es ist für ihn selbstverständlich, dass Petrus ihm diese Bitte gewähren würde. Er steigt in dieses Boot ein, benutzt das Boot des Petrus als eine Art Kanzel, um ein wenig Distanz aufzubauen zu der Masse der Leute, die ihm zuhörten. Jesus benutzt unser Leben, um zu anderen zu sprechen. Eine wichtige Lektion. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Jesus ordnet etwas an als Nichtfachmann, was normalerweise einem erfahrenen Fischer nie auf die Idee gekommen wäre, nach einer übermüdeten Nacht, wo man nichts fängt, am helllichten Tage nochmal rauszufahren und sein Glück nochmal zu versuchen. Aber offensichtlich hatte Jesus den Simon Petrus so in seinen Bann gezogen, dass er dieser unvernünftigen Anordnung Jesu nicht widerstehen konnte. Und die Frage, die sich an uns stellt heute, wo hat Jesus dich in der letzten Zeit herausgeholt aus der Müdigkeit deines Lebens, wo du vielleicht so im übertragenen Sinn am Strand deines Lebens gesessen hast ohne große Lust an Netzen herumgeflickt, hast versucht, mit Enttäuschung klarzukommen, mit der Tatsache, dass vielleicht etwas umsonst angepackt hast, umsonst deine Energie investiert hast. Wo hast du diese Phasen erlebt? Und wo ist dir Jesus dort begegnet? Und wo hat Jesus dich angesprochen und gefragt, Mensch, probier was Neues aus, probier etwas aus, was dir gegen den Strich geht, was dir normalerweise nicht einfallen würde, wenn du vernünftig nachdenkst. Ich glaube, diese Offenheit ist wichtig, damit wir aus dieser Delle unseres Lebens, wo wir nichts gefangen haben, wo wir enttäuscht sind, dass wir rauskommen können. Denn es gibt keine Alternative. Wir wollen wieder nach oben kommen. Wir wollen wieder gute Zeiten erleben. Und wichtig ist, dass wir uns dann öffnen für die Impulse, die Jesus uns gibt, wo er uns große Augen macht und denkt, Mensch, okay, wenn du es sagst, dann probieren wir es aus. Und zum Glück hat Petrus sich mit seinen Kollegen auf dieses Abenteuer eingelassen. Und als sie das taten, nämlich nochmal hinauszufahren, es nochmal zu versuchen, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Sie haben ihren Augen nicht getraut. Sie mussten die Kollegen herbeirufen und die Boote füllen, denn der Fang war groß. Sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Was hatte Petrus falsch gemacht? Hat er eine Sünde begangen? Warum ist er zu der Erkenntnis gekommen in diesem Moment, ich bin ein sündiger Mensch? Für uns ist der Sündenbegriff eigentlich zum großen Teil schon vordefiniert, dass wir sagen, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, gegen ein Gebot verstoßen haben, dann haben wir uns schuldig gemacht, dann sind wir zum Sünder geworden. Aber Sünde ist sehr viel mehr als ein Gebot zu übertreten. Sünde im eigentlichen Sinne bedeutet, ich lasse mich nicht auf die Beziehung zu Christus ein. Wenn Christus mich einlädt, ihm hinterherzulaufen, ein Abenteuer zu wagen und ich sage, nein, ich schaffe das alleine oder ich bin zu enttäuscht, ich bleibe in meinem Loch sitzen, ich versuche alleine klarzukommen, dann kann das auch Sünde sein, weil wir es nicht wagen, uns auf das Abenteuer eines Lebens mit Jesus Christus einzulassen. Und Petrus hat das gemerkt, dass er eigentlich jemand war, der nur in seinen eigenen Lebenszusammenhängen gefangen war. Und dass als Jesus ihm dann die Augen geöffnet hat und er gemerkt hat, wenn ich mich gehorsam an das Wort Jesu Christi binde, ist nicht nur ein Abenteuer möglich, sondern mein Leben erfährt eine große Erweiterung. Und das hat er als etwas empfunden, wo er bisher einen Bogen drum gemacht hat, wo er schuldig geworden ist. Und wo er einfach gemerkt hat, dieser Christus, der mich anspricht, der mir etwas zumutet, der Vertrauen einfordert, der ist viel größer als ich. Und ich kann nur mich vor ihm niederknien und bekennen, dass ich ein Sünder vor ihm bin. Wo hast du in deinem Leben mit Jesus erlebt, dass du erkannt hast, du bist klein vor ihm, du bist deshalb schuldig geworden, weil du dich nicht auf eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm eingelassen hast? Oder auch positiv gefragt, wo hast du in deinem Leben den großen Fang gemacht? Wo hast du gemerkt, Mensch, das Vertrauen, was ich in Jesus Christus setze, das lohnt sich. Er gibt mir Perspektiven und dadurch, dass ich Grenzen überschreite, dass ich die Routine meines Alltags überschreite und mich auf Neues einlasse, kann ich Erfahrungen machen, die der Erfahrung des Petrus und seiner Kollegen gleichen. Nämlich ein Boot voller Fische zu fangen, was mir noch nie passiert ist. Dinge zu erleben, die mir noch nie passiert sind. Und wenn wir diese Erfahrung machen wollen, ist es wichtig, dass wir uns auf Vertrauen in Christus setzen und nicht sagen, hör mal, durch diese Tür bin ich noch nie gegangen. Also das ist mir etwas zu riskant. Mit Jesus große Erfahrung zu machen, einen großen Fang zu machen, bedeutet auch immer, durch Türen zu gehen, durch die wir bisher noch nicht gegangen sind. Petrus ist beschämt über sich selbst und beeindruckt von Jesus. Und die Story geht weiter im Leben des Petrus. Einige Verse weiter in Kapitel 7 berichtet Lukas von einem Wunder, das Jesus und die Jünger erleben. Ein Aussätziger wird geheilt. Da geht die Kurve wieder etwas nach oben. Petrus fängt Feuer in seinem Glauben. Er ist von diesem Vertrauen überzeugt, was er in Jesus Christus setzt. Und er hört klasse Predigten von ihm, die vollmächtig sind. Er sieht, wie Jesus kranke Menschen gesund macht, ja, da sogar Tote zum Leben erwecken. Voller Elan hat Petrus sein Leben von Jesus Christus umkrempeln lassen. Er ist Jesus nachgefolgt. Er hört Worte, die er noch nie vorher gehört hat. Er sieht Wunder, die er noch nie erlebt hat. Er erlebt geistliche Highlights. Ein Leben voller Abenteuer, wie es spannender nicht sein könnte. Und das war bei Petrus erst der Anfang. Petrus hat sich vielleicht auch dank seiner Persönlichkeit zu einem Menschen entwickelt im Kreis der Jünger, der oft vollmundig daherkam. Manchmal hat man den Eindruck als Leser der Texte des Evangeliums, dass er auch manchmal vorwitzig war, sich übernommen hat. Er wurde zum Sprecher der 12 Jünger. Immer wenn Jesus eine Frage hatte, konnte man darauf setzen, dass Petrus immer irgendwo eine Antwort hatte, als erster immer den Finger hochgezeigt hat und sagt: Christus, Jesus, ich weiß eine Antwort auf deine Frage. Er war Sprecher der 12 Jünger. Immer dabei, er gehörte zum harten Kern. Und Petrus hat Jesus gezeigt: wo auch immer du hingehst, auf mich ist Verlass. Das war das Signal, was er lange Zeit ausgesandt hat. Eines Tages ergibt es sich, wie so oft im Leben Jesu, dass die Leute ihm hinterherlaufen und dass sie ihn ausfragen, dass sie erstaunt sind. Sie wollen wissen, woher hat dieser Mann aus Nazareth seine Vollmacht? An welche geistliche Macht dockt er an? Wo hat er das her? Der predigt ganz anders als die Pharisäer, als die Sadduzäer, als unsere Theologen, die wir so seit der Kindheit kennen. Das ist nicht trocken, das ist lebendig, das ist lebensnah. Woher hat er diese Vollmacht? Und wenn wir in Johannes 5 nachlesen, lesen wir die Antwort, die Jesus gegeben hat. Er sagt: ich stehe in direktem Kontakt mit Gott, dem Vater, mit dem himmlischen Vater. Er hat mich gesandt. Und in Kapitel 6 erklärt er den Zuhörern, die in Massen ihm gefolgt waren, was seine Absicht war. Nämlich zu zeigen, dass er Brot des Lebens ist. Und er wagt dann ein ganz gewagtes, riskantes Unterfangen. Er sagt: ihr kennt Mose. Das war der National Hero. Ja, das war der Gründer der Nation. Das war der große Prophet, den Gott benutzt hat, um die Israeliten aus der schwierigen Zeit, aus den schlechten Zeiten in Ägypten rauszuholen, ihnen Perspektive gegeben hat, der sie begleitet hat durch die Wüste, der Vermittler war zwischen Gott und Menschen, der ihnen die Gebote gegeben hat, eine Grundlage für ihre nationale Identität geschaffen hat, der ihnen geholfen hat, das gelobte Land in den Blick zu nehmen, wo Mose selbst nie hingekommen ist. Aber er war derjenige, den ein Jude nie vergessen konnte. Mose, das war der Prophet. Hoch 10. Und dann kommt Jesus daher und sagt: Mose hat euch Brot in der Wüste gegeben. Ihr seid satt geworden. Aber ich bin mehr als Mose. Ich bin das Brot des Lebens. Ich, Jesus Christus in Person. Und dann fiel diesen traditionellen Juden, ja, die diese Story kannten, die die Geschichte ihres Volkes in Ehren halten wollten, denen fiel die Klappe runter. Die trauten ihren Ohren nicht. Da kommt einer und stellt die Autorität von Mose in Frage und sagt: ich bin mehr. als den, den ihr für den Größten haltet in der Geschichte eures Volkes. Das war starker Tobak. Das war eine Zumutung für die jüdischen Zuhörer. Wer es wagte, sich mit Mose, diesem großen Vorbild und Propheten, anzulegen, der musste mit dem Schlimmsten rechnen. Der musste auch mit Ablehnung rechnen. Und das war, wenn wir jetzt mal diese Kurve auf das Leben Jesu übertragen. Jesus war in diesem Moment am Höhepunkt angekommen. Johannes 5, Johannes 6. Da hatte er die meisten Sympathisanten. Die Wunder hatten gewirkt. Das Volk fand Jesus sympathisch. Und dann maß sich Jesus an, sich mit diesem Mose zu vergleichen und die Juden perplex zu machen. Und wo sich dann viele gefragt haben, hör mal, können wir dem noch trauen? Vertritt er noch die richtige Theologie? Stellt er nicht die Identität unseres Volkes in Frage, wenn er Mose in Frage stellt? Und in der Tat, in Johannes 6 können wir nachlesen, ab diesem Moment haben sich viele von Jesus abgewandt. Der Kreis der Sympathisanten schrumpfte. Und plötzlich war nur noch so ein Handvoll harter Kern um Jesus herum. Jesus schaut sich um und sagt, wer ist denn noch übrig geblieben? Und er fragt die Jünger, die ihm bisher die Treue gehalten hatten, wollt ihr auch weggehen? Man hat den Eindruck so, Jesus, sag mal, fällt dir nicht was Besseres ein? Wir würden es vielleicht anders formulieren, ja? Warum stellst du solche Fragen? Warum legst du es drauf an? Warum provozierst du die Leute? Und jetzt guck dich um, da sind noch ein paar übrig geblieben und du wagst es auch denen noch die Frage zu stellen, ob sie bitteschön jetzt auch noch Bock haben, bei dir zu bleiben oder nicht lieber auch nach Hause gehen und sagen, ich fange was Neues an, das war die Enttäuschung meines Lebens, auf den kannst du nicht setzen. Und dann kommt wieder Petrus ins Spiel. Auf die Frage Jesu, wollt ihr auch weggehen? Reagiert Petrus wie gewohnt, entschlossen. Und er läuft zur Hochform auf. Absolut starkes Bekenntnis zu Jesus. Herr, wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben erkannt, dass du der Höchste, der Sohn des Höchsten bist, der Heilige Gottes. Also in diesem Bekenntnis, was Petrus hier formuliert, könnte man meinen, er hangelt sich von einer Superlative zur anderen hoch. Das Bekenntnis, was Jesus hier ausspricht, ist nicht mehr zu toppen. Wer ist Jesus für dich? Wenn alle anderen gehen und Jesus dir die Frage stellt, willst du auch weggehen? Was fällt dir ein? Welcher Grund? Welche Motivation? Was hält dich, bei Jesus zu bleiben? Zu sagen, das ist mir völlig egal, was die anderen denken. Du kannst noch so provokant daherkommen. Ich bleibe bei dir, weil. Was wäre deine Antwort? Was hält dich noch bei Jesus? Wie würde dein Bekenntnis zu Jesus aussehen? Was war in der jüngsten Vergangenheit dein wichtigster Entschluss, den du getroffen hast, der zeigt, dass du es wirklich ernst meinst mit der Nachfolge? Du bleibst bei Jesus. Überleg dir eine Antwort auf diese Frage. Wer ist Jesus für dich? Was hält dich bei ihm? Was motiviert dich? Das Bekenntnis des Petrus war damals ein Highlight in seinem Leben. Höher ist er niemals noch, danach und vorher war er nie höher, in der Gunst und in seiner Erkenntnis, in der Nachfolge. Jesus, der Sohn des Höchsten. Und Jesus würdigt dieses Bekenntnis auch. Petrus hatte das Entscheidende kapiert, dass Jesus zwar in dieser Welt unterwegs war, dass er aber in seiner Denkart, in seinem Charakter nicht von dieser Welt war, dass er der Sohn des Höchsten ist. Das war der Höhepunkt seiner bisherigen Jüngerkarriere. Und wenn wir dann noch Matthäus 17 hinzunehmen, die Geschichte, wo Jesus mit Johannes und Petrus auf den Berg der Verklärung gegangen ist, ja, und dann plötzlich in dieser Vision, dieser himmlischen Vision, Elia und der große Mose auftauchen, die beiden großen Protagonisten des Alten Testaments, die erscheinen da links und rechts neben Jesus und die Jünger schauen sich das an und denken, Mensch, jetzt müssen wir diesen Moment festhalten. Petrus hat die zündende Idee, lasst uns Hütten bauen. Lasst uns diesen Moment dieser himmlischen Vision verewigen. Hier möchten wir bleiben, auf diesem Hügel, in diesen guten Zeiten, wo wir uns wirklich dem Himmel sehr nahe fühlen, wo wir uns verklärt fühlen. Diesen Moment wollen wir nicht mehr aufgeben. Wir wollen ihn konservieren. Der Berg der Verklärung. Und wer von uns wollte das nicht? Gute Zeiten festhalten. Immer schönes Wetter haben. Und zu sagen, Mensch, so könnte es immer bleiben. Aber das entspricht eben nicht der Realität unseres Lebens. Petrus musste erfahren, dass die Zeit noch nicht reif war für den himmlischen Aufstieg, für das Bauen von Hütten. Das bleibt Jesus vorbehalten, wenn er uns vorausgegangen ist und sagt, ich baue Hütten, ich baue Häuser, ich baue Wohnungen für euch. Und wenn ihr kommt, dann werdet ihr euren Platz in meiner Gemeinschaft haben. Hier unten gab es noch entscheidende Dinge zu tun. Es kam in dem Verhältnis zwischen Petrus zu Jesus zu einer unerwarteten Wende. Und es machte Petrus und den anderen Jüngern sichtlich Probleme, damit fertig zu werden, dass Jesus gesagt hat, es ist noch nicht so weit, das Himmlische zu verewigen. Es werden noch schwierige Zeiten kommen. Es werden schlechte Zeiten kommen. Das Wetter wird einen Umschwung erfahren. Jesus wusste, dass mitten in den schlechten Zeiten, in den Tiefen des menschlichen Leids, gute Zeiten anbrechen werden. Er hatte den Durchblick. Er saß unten im Tal, um auf dein Bild zurückzukommen, Gunnar. Er saß im Tal und wusste, da, wenn ich hochsteige, dann werde ich erstmal durch eine fette Nebelbank müssen. Ich werde erstmal den Überblick, die Sicht verlieren vielleicht. Ich werde leiden. Aber ich weiß, was mich über den Wolken erwartet. Was nach dem Durchbruch zu sehen ist. Jesus hatte diesen prophetischen Durchblick, aber die Jünger nicht. Jesus wusste aber, dass man durch das Leid hindurch muss. Dass man die schlechten Zeiten, das schlechte Wetter nicht einfach wegpusten, wegfegen kann. Mit einem großen Besen. Und dass wir uns diesen Klimawandel, den kriegen wir nicht hin. Manchmal müssen wir durch das schlechte Wetter durch. Und Gott mutet uns zu, dass wir im schlechten Wetter, in den schlechten Zeiten aushalten und gerade in dieser vernebelten Situation erfahren, dass Gott uns ein Licht aufgehen lässt. Dass wir den Durchblick gewinnen werden. Dass wir die Hoffnung gewinnen werden, dass es sich trotzdem lohnt, in diese Gondel zu steigen und nach oben zu fahren, weil uns etwas Besseres erwartet. Das mutet uns Gott zu. Das ist aber manchmal schwierig für uns nachzuvollziehen, weil wir als Menschen in den schlechten Zeiten oft und sehr häufig den Überblick verlieren. Und hier ist das Vertrauen in die Worte Jesu gefragt. Jesus jedenfalls damals hat Petrus und die Jüngerkollegen, dreimal wird es uns in den Evangelien berichtet, darauf aufmerksam gemacht, dass er nach Jerusalem gehen muss. Und die Jünger waren mittlerweile so erfahren, dass sie wussten, also jedes Mal, wenn Jesus nach Jerusalem geht, dann erwartet ihn da der harte Kern seiner Kritiker. Dann sitzen da die Eliten, die sich schon lange Gedanken darüber gemacht haben, wie sie Jesus loswerden können. Und es war völlig menschlich und nachvollziehbar und vielleicht auch liebevoll. Ein liebevoller Hinweis seitens der Jünger, dass sie ihm gesagt haben, Jesus, geh ja nicht nach Jerusalem. Du weißt doch genau und wir wissen es genau, was dich da erwarten wird. Jesus weiß das auch. Er weiß, er muss nach Jerusalem gehen. Dort wird er leiden. Dort wird er getötet werden. Und er hat hinzugefügt, am dritten Tag wird er auferstehen. Aber das haben die Jünger schon gar nicht mehr gehört. Das war ihnen schon genug, dass ihr Herr und Meister darauf insistierte, zu sagen, ich muss nach Jerusalem gehen, in die Höhle des Löwen. Dass danach gute Zeiten anbrechen werden. Hoffnungszeichen, neues Leben, Auferstehung, das haben sie schon gar nicht mehr wahrgenommen. Und so geht es uns oft auch, ja, dass wir nur das Gerede über das schlechte Wetter und die schlechten Zeiten hören und auch Selbstgespräche führen diesbezüglich, dass wir das in den Vordergrund stehen und vergessen, dass es ein darüber hinaus gibt. Petrus jedenfalls will davon nichts hören.
und ihm hochgefühlt seine Überzeugung, will er Jesus davon abhalten. Und wenn er es nicht kann, dann will er wenigstens bis zum Ende bei Jesus bleiben. In diesem Zusammenhang sagt Jesus diese harten Worte zu Petrus: Hinter mich, Satan. Ja, wo er gemerkt hat, dass Petrus ihn hindern will, den Weg zu gehen, den er gehen muss. Aber Petrus ist fest entschlossen, wenn Jesus so hartnäckig ist und darauf besteht, er gibt ihm wenigstens das Versprechen, dass er bei ihm bleiben wird. Ich gehe mit dir in den Knast, bis in den Tod. Was immer auf dich zukommt, Jesus, du kannst dich auf mich verlassen. Ich bin Petrus. Und Petrus hat gar nicht gemerkt, dass er sich bei dieser Aussage schon wieder auf dem Abflug in schlechtere Zeiten befand. Weil diese Formulierungen kamen aus eigener Kraft. Er stellte sich gegen das, was Jesus vorhatte, was er tun musste. Gegen den Weg, der der Mission des Vaters entsprach. Und Petrus meinte es besser zu wissen. Er stellte sich auf seine eigene Stärke, verließ sich auf seine eigene Kraft. Und ohne zu merken, war er dabei, abzurutschen. Petrus hatte sich viel vorgenommen, konsequent zu bleiben, radikal zu leben bis zum Ende. Und Jesus deutet an, wie die Sache ausgehen wird. Petrus, du wirst mich verraten. Du wirst mich dreimal verleugnen. Und irgend so ein Tier aus dem Hof, ja, so ein Hahn, der wird dir das noch verdeutlichen, der wird nämlich krähen. Und er wird dich daran erinnern, dass du mich hast fallen lassen. Dass dein Übermut, der auf der eigenen Kraft basiert, nicht ausreicht, nicht tragfähig ist. Du wirst zum Verräter werden, zum Verleugner. Und Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, dass wenigstens dein Glaube nicht aufhört. Du wirst Enttäuschung erleben, du wirst tief fallen. Aber du darfst jetzt schon wissen, dass ich dich in dieser Situation nicht alleine lassen werde. Meine Gebete werden dich begleiten, auch wenn du abrutschst, dass wenigstens dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dich dann bekehrst, sagt Jesus, neu umkehrst, deine Sicht auf die Dinge neu justierst, dann wirst du fähig werden, dein Glauben wird gestärkt werden und du wirst deine Geschwister stärken. Du wirst ein guter Leiter werden. Aber du wirst diese Erfahrung machen müssen, zu erkennen, dass die eigene Kraft nicht ausreicht. Das Down, der Abgang, der tiefe Fall beginnt. Da, wo du dich auf deine eigenen Füße stellst und auf deine eigene Kraft verlässt. Aber auch dann ist Jesus bei uns. Jesus betet für uns. Ist uns das bewusst? Wir beten, wir sind das gewohnt in der Gemeinde, in unserer persönlichen Stille, in unserem Leben, dass wir zu Gott beten. Aber ist uns bewusst, dass Jesus auch für uns betet? Weil er weiß, was für Typen wir sind. Dass wir allzu oft in der Gefahr sind, uns auf eigene Kraft zu verlassen, auf einem Schlitten zu sitzen, der uns in die Tiefe reißt, ohne dass wir das merken. Und dann umgeben uns die Gebete Jesu. Und dann, wenn wir wieder auf den richtigen Weg kommen, werden wir neu fähig und neu tauglich, um in der Gemeinde, in der Mission, in dieser Welt ein gutes Werkzeug in der Hand Gottes zu sein. Wenn du dich dann wieder an meine Worte erinnerst, wenn wir dann wieder zu Sinnen kommen, werden wir neu brauchbar für Gott und für die Menschen um uns herum. Jesus vermeidet nicht die Tiefen. Er springt nicht ständig in die Bresche. Er hält nicht ständig ein Netz auf. Er hat nicht ständig einen doppelten Boden parat. Sagt, hoppla, wenn der da angefallen kommt, dann weiß er wenigstens, dass ich ihn auffange, dass er sanft fällt oder auch gar nicht fällt. Jesus lässt uns manchmal fallen. Jesus ist nicht derjenige, der immer darauf achtet, dass uns ja kein Haar gekrümmt wird, der uns um jeden Preis vor Enttäuschungen bewahren wird oder vor Rückschlägen. Aber er ist immer derjenige, der uns mit seinen Gebeten begleitet, ob wir jetzt in guten Zeiten oder in schlechten Zeiten unterwegs sind. Er sichert dir und mir seine Gegenwart zu. Und dann kam es, wie es kommen musste. Der tiefe Fall des Petrus, der Verrat an Jesus, die tiefste Enttäuschung seines Lebens. Die dunkelste Stunde des Petrus. Was für ein Kontrast zu dem, was wir unter Punkt 5 gesehen haben. Das absolut starke Bekenntnis, das Highlight. Und hier kommt der tiefe Fall, die dunkelste Stunde. Er verrät Jesus, ich kenne dich nicht. Mehrmals hat er es gesagt. Jesus, wer ist das? Mit ihm unterwegs? Ich nicht. Muss eine Verwechslung sein. Ich kenne dich nicht. Absolut versagt. Tränen der Enttäuschung geweint. Ich habe Jesus verraten. Da merkt man, dass das Gebet Jesu erhört wurde. Der Glaube hat nicht aufgehört. Denn er wendet sich sofort nach dieser tiefen Enttäuschung, nach der Enttäuschung über sich selbst, über den Verrat, weint er und geht in sich, erinnert sich. Er weiß, irgendwie ist Jesus doch bei ihm. Und die Evangelien berichten ja auch, dass Jesus in diesem Moment ihn angeschaut hat. Der starke Petrus, der erste im Jüngerkreis, der alles miterlebt hat, der versagt, absolut, auf der ganzen Linie. Wo hast du dir in der letzten Zeit viel vorgenommen? Wo hast du eigene Pläne geschmiedet, auf deine eigene Kraft gesetzt? Wo hast du den großen Fall erlebt, die absolute Enttäuschung in deinem Leben, den größten Fehler gemacht? Wo hat dich in diesem Moment der Blick Jesu getroffen, der dann Tränen in dir ausgelöst hat, weil du gesagt hast, das darf nicht wahr sein. Ich habe den verraten, der die Grundlage meines Lebens ist. Ich habe ihn enttäuscht. Was ist los? Tiefer kann es nicht mehr gehen. Aber wir wissen, es war nicht das Ende. Denn da war Jesus mit seinen Gebeten, mit seinem Blick, mit seiner vorausschauenden Perspektive. Der absolute Tiefpunkt war aus der Sicht Jesu nur eine Durchgangsstation. Lasst uns das nicht vergessen. Da, wo wir denken, wir sind hart auf den Boden aufgeknallt, uns sind die Knochen gebrochen, uns sind die Tränen geflossen, wir sind absolut enttäuscht, da flickt uns Jesus wieder zusammen. Da ist er schon wieder da mit seinem starken Arm und hat Pläne geschmiedet für ein Leben danach. Es ist eine Durchgangsstation, eine schmerzliche, aber notwendige Erfahrung. Und jetzt ergreift Jesus die Initiative. Das ist wieder so ein Wendepunkt, wie in Lukas 5, als Jesus die Initiative ergriff, auf Petrus zuzugehen und aus dem alltäglichen Fischer einen Jünger Jesu zu machen. So kommt Jesus nach der Auferstehung wieder auf Petrus zu. Er ergreift die Initiative. Er begegnet ihm am See Tiberias. Er sagt, lass uns mal einen Gang machen am Ufer entlang. Ich hab ein paar Worte zu wechseln mit dir. Und dreimal taucht dann die Frage auf, hast du mich lieb, Petrus? Simon Petrus, hast du mich lieb? Zuerst hat Petrus noch gedacht, was stellt er für eine Frage? Ist doch logisch, das weiß doch jeder. Spätestens bei der zweiten Frage beginnt es dann so ein bisschen zu dämmern bei Petrus und er merkt, worauf Jesus hinaus will. Und bei der dritten Frage, beim dritten Mal hat es ihn dann voll erwischt. Dreimal verleugnet, dreimal gefragt nach der Liebe zu Jesus. Und mit dieser bitteren Erinnerung, mit diesem bewussten Ansprechen auf den Tiefpunkt meines Lebens, da fängt Jesus an, mich wieder rauszuholen, mich brauchbar zu machen. Er sagt, du musst dich konfrontieren lassen mit den Enttäuschungen und den Tiefpunkten deines Lebens. Da kann man nicht einfach so zäh und wegmachen oder Gras drüber wachsen lassen. Das muss angesprochen werden. Das muss bereinigt werden. Das muss bewusst gemacht werden. Und dann geht das wieder aufwärts. Jesus gibt neue Hoffnung im Tiefpunkt meiner Schwachheit. Dann kann etwas werden aus dir und deinem Leben. Wo hast du das für dich persönlich erlebt? Wo hast du es zugelassen, dass Jesus dich auf die tiefsten, die schwärzesten Schwachpunkte deines Lebens ansprechen durfte? Wo hast du diese einfache Frage deiner Liebe zu Jesus zugelassen? Und nicht gesagt, das ist doch was für Kinder, ja? Gefühlsduselei. Hast du mich lieb? Das fragt man Kinder, das fragen sich vielleicht Eheleute, aber für Leute, die gestanden im Leben sind, da ist das doch kein Thema. Da fragt man nicht so. Aber diese einfachen kindlichen Fragen nach einer einfachen emotionalen und tiefen Zuwendung zu einer anderen Person, die müssen wir uns gefallen lassen. Hast du mich lieb? Und wo hast du in diesen Situationen erlebt, dass Jesus dich aufgerichtet hat, dir vergeben hat, dir einen neuen Auftrag gegeben hat, dir die Chance gegeben hat, dass es wieder ein Aufgeben kann, dass deine Beziehung zu Jesus erneuert wird? Und nicht nur das, sondern dass Jesus dir einen neuen Auftrag gegeben hat. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe, ein eindeutiger Auftrag an Petrus, sich um die Gemeinde Jesu zu kümmern, die Jünger Jesu zu kümmern, nachdem Jesus zum Himmel aufgefahren ist, zu seinem Vater. Du wirst der Fels sein, auf dem ich meine Gemeinde baue. Ein absoluter Versager, der wieder aufgerichtet wird und der zu einem Fels, zu einer Säule in der jungen Gemeindebewegung wird. Das kriegt Jesus hin aus unserem Leben. Und deshalb ist es keine Schande, wenn wir gute Zeiten und schlechte Zeiten erleben. Weil Jesus uns begleitet. In den guten Zeiten, wo wir oft geneigt sind, seine Gegenwart zu vergessen, nicht für notwendig zu erachten. Und wo wir Hilfe schreien, uns an ihn wenden in den dunklen Phasen unseres Lebens. Und dann zu erfahren, Jesus hat schon längst das gesehen und er ist schon längst mit seiner Hand bei uns, mit seinen Gebeten, die uns begleiten. Und wir dürfen erfahren, dass Jesus immer einen Ausweg hat aus den Tiefen, aus den schlechten Zeiten. In diesem Sinne wünsche ich euch gut Ski über den Wolken. Gott segne euch. Ich möchte bitten, dass ihr euch zum Gebet erhebt, soweit das möglich ist. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt hast. Dass du den großen Abgang gewagt hast in die Tiefen unserer Existenz, unseres Lebens. Weil du weißt, wir sind Menschen, die von Enttäuschung geprägt sind. Wir sind Menschen, deren Leben von Sünde geprägt ist. Unser Leben ist geprägt von der Erfahrung, dass wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen. Da bist du da, ruft uns in deine Nachfolge, gibst uns einen Auftrag, betest für uns, erneuerst unsere Sinne und den Auftrag, damit wir brauchbare Werkzeuge werden in deiner Hand. Herr, gib uns den Mut, dass wir dir in die Augen schauen, mit der ganzen Realität unseres Lebens, mit freudigen Augen, wenn etwas gelungen ist, mit den Augen voller Tränen, die enttäuscht sind über uns selbst, dass wir auch da dir in die Augen schauen und dir es zutrauen, dass du unser Leben heilst. Stärke unser Vertrauen in dich. Stärke uns unsere Hoffnung auf gute Zeiten mit dir. Deinen Namen wollen wir ehren und dir danken, dass du uns vorausgegangen bist und die Hoffnung in Person bist. Amen.